Auf Baukurs, der Podcast für die Tiroler Baubranche.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir dürfen Sie herzlich wieder begrüßen zur neuen Episode von Auf Baukurs, dem Podcast der Tiroler Bauwirtschaft mit dem Gastgeber Landesinnungsmeister Patrick Weber. Und er hat heute einen sehr spannenden Gast bei sich, Eduard Fröschl von der Firma Fröschl, ein toller Partner. Und wir haben gerade vereinbart, dass wir auf Tirolerisch im Du bleiben und dass wir mit dem Edi sprechen. Ich darf vielleicht ganz kurz, Edi, dich bitten, dass du dich kurz vorstellst und was die Aufgaben in eurem großen Unternehmen sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung als erstes. Darf mich ganz kurz vorstellen. Edi Fröschl, bin 32 Jahre alt, arbeite seit, sage ich mal, mit vielen Unterbrechungen, das erste Mal mit 15 auf der Baustelle in unserem Unternehmen, habe in Innsbruck Wirtschaft studiert und danach Bauwirtschaft in Linz. Und habe eigentlich nach dem Master in Bauwirtschaft angefangen, bei uns im Baubereich zu arbeiten. Ich habe davor alle Teilbereiche durchlaufen dürfen. Also ich war im Handel, ich war beim Veredelung mineralischer Rohstoffe und ich war auch im Beton tätig, meistens eher auf der Vertriebsseite. Und seit 3 Jahren habe ich mit der Firma Hautz ein Bauunternehmen leiten dürfen oder darf das leiten. Und habe dann Integrationen gemacht von Unternehmen, die zu unserer Firmenfamilie dazugekommen sind. Und seit letztem Jahr im Jänner bin ich für alle, sage ich mal, internen Hilfsbetriebe der Baufirma Fröschl zuständig. Darf aber auch mit vielen Kunden, sage ich mal, Vertragsverhandlungen machen. Und ich hoffe, Abschlüsse generieren, dass wir wieder tolle Baustellen für die Zukunft haben.
Edi, vielen Dank. Patrick, dir als Gastgeber gehört natürlich auch ein Gruß. Patrick, wir starten ja jetzt gerade mit der neuen Episode und du suchst ja immer besonders spannende Gäste und spannende Themen. Vielleicht magst du uns kurz sagen, warum du den Edi Fröschl zu uns eingeladen hast.
Ja, herzlich willkommen zum neuen Podcast. Freut mich, dass der jetzt stattfinden hat können. Mit Edi hätten wir ja eigentlich schon letztes Jahr am Ende des Jahres einen Termin vereinbart gehabt, aber da ist er glücklicherweise Vater geworden und deswegen haben wir den Termin verschieben können. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, an unserem Podcast teilzunehmen. Warum? Der Edi Fröschl, weil wir einfach auch versuchen, nicht nur Fachexperten aus verschiedenen Bereichen, sondern wir wollen ja auch reinhören, wie geht's unseren Betrieben im Land aktuell. Und wir haben jetzt nicht ganz einfache Zeiten. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man gerade den Edi deswegen, weil sie halt die Unternehmensgruppe Fröschl doch einige Betriebe hat, in verschiedenen Bereichen recht breit aufgestellt ist und sehr viele Mitarbeiter über das ganze Land verteilt. Und da einen sehr guten Blick hat, was momentan die anstehenden Themen sein. Und deswegen freut es mich sehr, dass der Edi sich Zeit nimmt. Und ich freue mich schon auf den spannenden neuen Part unserer Podcast-Serie.
Wir haben ja heute ein paar spannende Themen, die wir durchdiskutieren können. Aber ein wichtiger ist, Patrick, derzeit die Signale am Bau. Was hörst du als Landesinnungsmeister?
Wir machen ja regelmäßig jedes Quartal eine Umfrage unter den Mitgliedern. Es scheint, als wäre die Talsohle durchschritten. Wir haben zwar immer noch, was die Auftragserwartung betrifft, über alle Betriebe drüber einen negativen Wert. Das heißt, es geben mehr Betriebe an, sie erwarten sinkende Auftragszahlen als die Betriebe, die angeben, sie erwarten steigende Auftragszahlen. Allerdings sind wir jetzt bei einem Durchschnitt von minus 0,9 und wir kommen aber von, also das ist der beste Wert seit 2022, weil wir waren schon bei minus 25. Das heißt, insofern, es schaut besser aus, gut war was anderes, weil wenn es gut war, nachher wären wir im Plusbereich. Wir sind immer noch Minus, aber weniger Minus oder weniger schlecht wie bisher, wenn man so will. Und das ist ja das, was ich draußen, wenn ich bei den Unternehmen unterwegs nehme. Es ist mehr Hoffnung und ich glaube, das ist schon ein sehr gutes Zeichen, wenn einmal die Unternehmen und die Bevölkerung ein bisschen mehr Hoffnung hat. Wir haben ja so eine Negativspirale letzten Jahren gehabt, wo jeder gesagt hat, ich kann mir eh nichts mehr leisten und kriege da und Katastrophe, wo geht das Ganze hin? Und diese Einstellung ist natürlich für uns am Bau oder generell für eine Bevölkerung Land ganz schlecht und natürlich auch für die Wirtschaft. Derzeit schaut es eher aus, wie wenn der Optimismus wieder ein bisschen mehr überwiegt. Noch nicht überschwänglich, aber ein bisschen besser, wenn wir es in den letzten 2 Jahren
gehabt haben. Edi, der Patrick hat das ja gerade erklärt, wie es also die Studien zeigen, dass es ein leichter optimistischer Touch da ist. In der Größe und Breite eures Unternehmens müsst ihr das ja auch in euren Bereichen spüren. Darf ich dich da um deine Einschätzung bitten? Kannst du das bestätigen oder musst du das ein bisschen relativieren? Das wäre jetzt interessant für uns.
Ich würde prinzipiell, wenn man über Tirol schaut, sagen, dass die Industrie weiterhin unter großem Druck ist. Also wir haben sehr viele Industriebauten gemacht. Bei der Industrie merkt man leider deutlich, dass die Rahmenbedingungen nicht stimmen und dass die Industriebetriebe große Schwierigkeiten haben, Investitionen vorwärts zu bringen, mit der großen Ausnahme der Pharmaindustrie. Und sage ich einmal, Unternehmen, die vielleicht mit erneuerbaren Energien zu tun haben, die haben investiert. Aber bei allen anderen ist leider momentan einmal die Investition in Österreich auf Stopp. Ich würde sagen, der Tourismus hat letztes Jahr eine gute Saison gehabt, hat eine gute Sommersaison gehabt und wird eine sehr gute Wintersaison haben. Das spüren wir heuer das erste Mal schon deutlich im Vergleich zum Vorjahr, dass viel mehr Anfragen sind von Umbauten, Hotelzubauten, Hotelneubauten. Also ich würde sagen, der Tourismus, auch die Bergbahnen, haben heuer wieder Mut und Optimismus zu investieren. Also da merkt man deutlich, dass dort vorwärts geht. Im Wohnbau würde ich sagen, dass der öffentliche Wohnbau, der hat uns eigentlich letztes Jahr am Leben gehalten. Also die gemeinnützigen Wohnbauträger haben eigentlich fleißig weitergebaut und zum großen Teil Lücken schließen können. Und der private Wohnbau ist ein leichter Optimismus. Man sieht natürlich, dass viele gebrauchte Immobilien am Markt sind. Das heißt, dass die Neubauimmobilien sich immer noch schwer tun, vor allem zu Preisen veräußert werden, wo die Bauträger sich trauen zu starten und sie auch Finanzierungen von Banken bekommen, um dann das Go zu geben. Also es gibt da etliche Bauprojekte, wo man teilweise sogar Aufträge haben, die nicht starten. Ja, da ist die Hoffnung da, dass die Leute wieder mehr Finanzierungen kriegen. Und das sollte ja mal, wenn man mit den, sage ich mal, Experten aus dem Bankensektor spricht, dann doch bergauf gehen. Ich habe so eine Zahl gesehen, glaube ich, in den ersten 9 Monaten waren 20 Milliarden Wohnbaukreditvergaben bis ins Jahr 22. Da sind wir dann im Jahr 23 und 24 runtergefallen auf 8 Milliarden. Und heuer sind wir da bis September wieder auf 12 gewesen. Also auch da sieht es einmal so aus, als wenn es leicht bergauf gehen würde. Das wäre jetzt einmal für mich so zum Hochbau, über den ich jetzt da hauptsächlich gesprochen habe, der momentane Status quo.
Wenn ich hier in den Hochbau einmal ganz kurz einsteigen darf und vor allem in den Wohnbau. Wir haben ja da zwei Bereiche, einmal den gemeinnützigen Wohnbau und einmal den privat finanzierten Wohnbau. Edi, siehst du da einen großen Unterschied?
Inwiefern ein Unterschied oder also in der Ausführung oder?
Nein, in der Ausführung, glaube ich, sind wir uns einig, dass hier Unterschiede da sind, aber auch in dem, dass Projekte weitergehen oder nicht weitergehen.
Ja, auf alle Fälle. Also man sieht natürlich, man hat das jetzt sehr in Innsbruck ganz gut gesehen beim sehr großen Projekt, dass sich einfach, sage ich mal, im Bewilligungsverfahren der Öffentliche deutlich leichter tut, im Widmungsverfahren sich leichter tut. Und ja, ich habe da, glaube ich, schon mal ein längeres Gespräch geführt, dass auch Subjektförderung sicherlich gut tun würde und einfach mal eine Möglichkeit schaffen würde, nicht privater Wohnbau ist böse, öffentlicher Wohnbau ist gut, sondern alle bauen Wohnungen, in denen wir alle einziehen. Es gibt also nicht unterschiedliche Arten von Lebensmitteln, so gibt es auch unterschiedliche Arten von Wohnungen und es sollte für jeden seinen Geschmack etwas dabei sein. Und man sollte auch, solange es jemand benötigt, auch möglich sein, Förderungen zuzugeben, damit man sich das leisten kann.
Patrick, das ist ein Thema, das du sehr oft und sehr viel spielst. Vielleicht hier einen kurzen Einhaker. Wir haben ja sehr viel über die verschiedenen Wohnbauförderungsmodelle schon gesprochen, sowohl hier im Podcast als auch bei anderen Veranstaltungsformaten. Vielleicht
man sieht schon eine leichte Entspannung in dem Bereich, wenn man da sagen muss, dass die gewerblichen Bauträger schon noch massiv zurückhaltend seien aufgrund der fehlenden Nachfrage, hat sich vielleicht ein bisschen gebessert, aber aufgrund der fehlenden Abschlüsse. Das Auslaufen der KIM-Verordnung, also die strengen Regeln der Finanzmarktaufsicht, sei ein bisschen gelockert worden. Die eine oder andere Bank nutzt das ein bisschen aus. Es fehlt noch was. Es fehlt jetzt nicht mehr viel, aber die gesunkenen Zinsen helfen. Natürlich die Differenz zwischen, die Baukosten haben sich in den letzten 3 Jahren ungefähr um 5% erhöht. Im gleichen Zeitraum sind die Löhne und Gehälter um 25% gestiegen. Relativ gesehen ist Bauen im Vergleich zu vor 3 Jahren eigentlich günstiger geworden. Also wir haben jetzt keine so schlechten Rahmenbedingungen. Es fehlt ein bisschen was, gell? Und das wäre jetzt zum Beispiel einfacher Zugang zu zinsgünstiger Wohnraumfinanzierung, das ist natürlich am schnellsten und am einfachsten über, wie es der Edi schon angesprochen hat, über entsprechende Subjektförderung in der Wohnbauförderung möglich wäre. Es könnten aber auch, wie es in eigentlich im Regierungsprogramm drinstehen würde, der Bundesregierung nämlich, dass man wichtige, einfache Finanzierungsinstrumente für den Wohnraum schafft. Man muss jetzt halt dauern. Also nur eine Überschrift in ein Regierungsprogramm hilft da nichts. Tatsächlich umgesetzt werden, nicht nur für unsere Mitglieder, sondern das ist ein gesamtvolkswirtschaftliches Thema und ein gesellschaftspolitisches Thema, weil je mehr Menschen in die Miete drängen, desto schwieriger Wenn es im Thema Altersarmut oder wenn es einmal schwierige Zeiten gibt und ich habe einen Eigentumswohnraum, dann überbrücke ich das leichter, als wenn ich dann eine Miete zahlen muss, die ja natürlich aufgrund dessen, weil der Eigentumswohnraum eben nicht finanzierbar ist oder zumindest sind die Kriterien der Banken oft nicht erfüllbar, ohne dass für viele nicht leistbar wäre oder dass sie das nicht leisten könnten, aber sie kriegen einfach das nötige Geld nicht. Und nachher haben wir ein bisschen ein Thema, wo man die Leute in die Miete, das dann irgendwann einmal zu einem größeren Problem führen kann, wenn wir das für ganze Generationen so zusammenbringen. Also da hätte ich die Hoffnung, dass vielleicht kleine Zinssenk irgendeine Maßnahme auf Bundes- oder Landesebene, die die Finanzierung, den Kauf privaten Wohnraums oder die Schaffung privaten Wohnraums erleichtert, da braucht es nicht mehr. Dann würde die Einstellung auch sich wieder bei vielen ändern, die jetzt einfach sagen, ich kann mir das sowieso nie leisten und damit schon aufgeben und das nicht einmal probieren und das finde ich sehr schade.
Ich wollte vielleicht zur Rechtssicherheit noch was dazu sagen. Es ist ja sowas wie, dass jetzt die thermische Sanierungsförderung einfach ausläuft. Jetzt gibt es Leute, die fragen im November an. Jetzt ist Februar und jetzt auf einmal wissen sie, sie kriegen keine Förderung. Es produziert extrem viel Arbeit für Betriebe. Und auf einmal hat man 5 Projekte, die sagen, wenn es die Förderung nicht mehr gibt, dann mache ich es nicht mehr. Entweder ich mache was, was stabil haltet, was sich die Republik leisten kann, aber was ankündigen, was ich dann nicht ausfinanziert habe, das ist eigentlich einfach, sage ich mal, die größte Schwierigkeit, mit der wir konfrontiert sind, weil da mache ich extrem viel Arbeit, ganz viele Betriebe, die sie am Ende dann umsonst gemacht haben. Und die Leute haben sich auch umsonst gefreut auf eine thermische Sanierung.
Wir gehen ja hier auch sehr viel ein auf das Thema der Sanierung. Das wird ja auch, die Bestandsobjekte gehören saniert und in Schuss gehalten. Also das ist ja sicher hoch kontraproduktiv. Ich darf einmal vielleicht noch kurz zum Industriebau gehen, den du, Edi, vorher angesprochen hast, dass hier sehr viele Betriebe on hold sind, was Investitionen betrifft. Jetzt haben wir in der Ankündigung auch jetzt wieder aus politischer Seite hier schon einige Versprechungen bekommen. Seht ihr hier schon Licht am Horizont, dass man das merken wird, auch dann in der Weiterentwicklung von Industriebetrieben in Tirol?
Ich würde das vielleicht so zusammenfassen, also ich darf in meiner zweiten Rolle Vorsitzender der jungen Industrie sein. Wir haben da am Dienstag Vorstandssitzung gehabt. Ich glaube, da wird die Industriestrategie der Bundesregierung angesprochen, die vorgestellt wurde. Wir wollen den nicht offensiv kommentieren, wir würden sie aber eher als Vision darstellen wie als Strategie, weil in der Strategie müssen klare Handlungsanleitungen drinnen stehen und nicht mehr oder weniger 7 Zukunftstechnologien, die man gerne machen würde. Wir haben die höchsten oder einer der 3 höchsten Lohnstückkosten Europas. Wir haben leider immer noch nicht vorkrisliche Energiepreise. Und sage mal, aus diesem Mix heraus tun sich die Betriebe im produzierenden Gewerbe sehr schwer. Man hat da vielleicht vorab sein, in die Preisspirale einzugreifen. Wenn man allein, ich habe ein Beispiel von einem Betrieb, der man Standort in Deutschland, in Österreich und in Italien. Der Industriearbeiter in Deutschland hat brutto 66.000, der Österreicher 72.000, der Italiener 52.000. Und wir vergleichen uns dann immer mit Indien oder wir vergleichen uns dann nicht mit Fernost. Wir sind einfach um 20.000 Euro allein teurer in der Arbeit als wie in Italien. Und man kann nicht mehr sagen, dass jemand in Verona eine schlechtere Arbeit machen würde als wie jemand in Tirol. Und da haben wir uns sicherlich teilweise sehr schwierig aus dem Markt genommen.
Jetzt hören wir dann ja als Antwort immer, die Leute müssen verdienen. Es sind die Lebenserhaltungskosten bei uns sehr hoch, was ja auch richtig ist. Aber es ist im Prinzip die Abgabenlast und nicht die Nettolast am Arbeitnehmer. Ich glaube, das ist schon wichtig auch zu betonen hier arbeitgeberseitig, dass das Thema die Abgaben sind nicht und nicht der Nettolohn.
Wenn wir fallen von den Dienstgeberkosten, glaube ich, sind wir, das wechselt immer unter den ersten 3 in Europa, wir fallen im Netto zurück auf 14. Das Delta da dazwischen, die Schweiz kommt mittlerweile von 5 auf 1. Unser Problem liegt genau dort, ja, richtig. Die Leute, die ja Vollzeit arbeiten, die Leute, die vor allem Überstunden dann leisten. Für unseren Bauer schwierig mit langer und kurzer Woche. Wir haben 18 steuerbegünstigte Überstunden gehabt. Das waren genau die 2 kurzen Wochen. Jetzt sind es 15. Jetzt hat er natürlich auf einmal nur einmal 3 Stunden, für die er voll Steuer zahlen muss. Bei Beispiel Mitarbeiter von mir, mit dem Bau gibt es Überstundenpauschalen. Und der hat jetzt um 5 Überstunden erhöht. Da kommen 50 Euro raus. Das kann man den Leuten nicht mehr erklären, ja? Dass der 5 Stunden mehr arbeiten geht und nachher einfach 10 Euro die Stunde mehr kriegt. Wir müssen dringend, vor allem die Leute, die ihre 40 Stunden schon einzahlt haben, die alles geleistet haben für 40 Stunden, wenn die bereit sind, mehr Beitrag zu leisten, für die, die weniger Beitrag leisten, dann müssen die steuerlich entlastet werden.
Patrick, du nickst zustimmend, vielleicht noch ein Satz von dir dazu?
Ja, absolut. Wir haben ja derzeit schon auch das Thema mit den Arbeitskräften und Fachkräften. Und wenn ich schon Mitarbeiter habe, was heute durchaus nicht selbstverständlich ist, die bereit sein, Überstunden zu machen, dann ist das für das ganze System gut, auch für die Steuereinnahmen. Das Unternehmen damit ja mehr Umsatz generiert und damit auch mehr Steuern zahlt, dann muss ich nicht beim Mitarbeiter annehmen, in die Tasche greifen, wenn er schon bereit ist, Überstunden zu machen. Aber zum anderen nochmal ergänzend vielleicht zum Edi, die Industrie, wir haben sehr viele Industriebetriebe, jetzt nicht unbedingt ganz die großen, aber sehr viele mittlere und kleinere. Unsere Hauptkunden sind unternehmergeführte Industriebetriebe und die waren immer eigentlich optimistisch und voller Tatendrang. Und was die jetzt machen, bremst, ist natürlich die Perspektive. Wir haben es einfach nicht nur in Tirol, in Österreich, sondern auch in ganz Europa der Bürokratie dermaßen maßlos betrieben. Dementsprechend müsste man ja inzwischen schon froh sein, wenn die Europäische Union nur Überschriften produziert, weil wenn sie die Überschriften befüllt, hat das meistens in ein bürokratisches Ungetüm aus. Wenn ich jetzt das Beispiel nehme, European Green Deal, dann geht es runter auf die Gebäude, die Effizienzverordnung, vielleicht drunter noch auf die Öko-Design-Verordnung und demzufolge auf die digitale Produktbezeichnungen. Wenn das dann so ordnet, dass sie für ganz Europa, für alle Sanitärgegenstände eine Brausedurchflussmengenregulierungsverordnung machen muss, dann haben wir es eigentlich, dass wir den Bogen derart überspannt haben, dass wir nicht die wesentlichen Themen in Europa lösen, sondern dass wir eigentlich die eigenen Betriebe und die eigene Bevölkerung segieren. Nachher auch keinen Sinn mehr. Und das, genau das merke ich einfach bei unseren Unternehmen. Die haben einfach die Schnauze voll. Wir haben es derart übertrieben mit der Bürokratie und mit dem Papier, das nichts mehr mit der eigentlichen Arbeit zu tun hat. Die mögen auch nicht mehr. Gell, die sagen oft zu mir, du, ich kann meine Kinder nicht empfehlen, übernimmst den Betrieb, weil die Bürokraten wahnsinnig und dann hast du auch eine Überprüfung im Betrieb und nachher übernimmst du Aufgaben ohne Ende. Wobei mir, wenn man jetzt über den Brenner schaut, nach Südtirol oder Italien oder nach Deutschland, ist das ganz eine andere Welt. Ja, also da müssen wir uns schon ein bisschen wieder einkriegen und einfach eine vernünftige Richtlinie finden, die nicht den Unternehmern die Motivation nimmt, weiterzuziehen. Da haben wir ein Problem.
Ich habe da vielleicht auch noch, weil wir die Arbeitskosten davor gehabt haben. Wir sind ja eine Branche, jetzt war gerade wieder die Woche in der Zeitung, der Fusch, die Schwarzarbeit boomt und vor allem am Bau ist die Schwarzarbeit grassierend und wie viele da pfuschen, wie viel da, sage ich mal, am Steuer- oder am Finanzministerium vorbeigeht. Man muss irgendwann den Mitarbeiter, der in seiner Freizeit dann Nachbarschaftshilfe macht, ein Drittel von dem Zahl, was er von seinen Nachbarn kriegt, wenn er ihm hilft, nennen wir es einmal so, dann irgendwann werden die das, das sind ja viele Leute, die Vollzeit normal arbeiten gehen, die am Wochenende jemandem helfen oder wie auch immer. Wenn wir steuerlich da schaffen, Anreize dazu bringen, ich glaube, dass das sogar für die Republik Österreich ein Geschäft war. Weil man dann einfach wieder Möglichkeiten hat, dass die Leute wirklich die Stunden, die sie sowieso leisten, sind viele fleißige junge Leute, die sich was schaffen wollen. Wenn sie dem Betrieb leisten und wir sie dazu motivieren können, und das können wir einfach nur, wenn es für sie steuerlich attraktiv ist.
Das klingt sehr logisch. Ich möchte jetzt in ein weiteres Tempo da gehen, das wieder auch einzahlt in das jetzige Genehmigungstempo, Vergabe, Verfahrensdauer. Das ist ein, ja, wenn also jemand sich dazu entscheidet, ich möchte investieren, ich möchte bauen, dann ist das ja die erste Entscheidung und dann ist die zweite, wie lange braucht es, bis ich denn das darf? Eduard, ihr habt sehr viele Projekte laufen bei euch, sehr viele Projekte, die dann auch noch nicht laufen. Habt ihr das Gefühl oder hast du das Gefühl, dass hier etwas sich momentan verbessert oder ist das Status, wie es die letzten Jahre war?
Schwierig zu pauschalisieren, weil natürlich wir Genehmigungsbehörden allein in Tirol 9 beziehungsweise mit dem Land 10 haben. Da gibt es große Unterschiede. Da gibt es manche Behörden, die sehr gut, sehr schnell und sehr effizient sind. Und es gibt manche, da, wo man sich oft fragt, wie das passieren kann. Ich kann ein kleines Beispiel nennen, ohne eine Behörde zu nennen. Wir haben einen Umladeplatz, wo man aus kleinen Containern mit 7,5 Kubikmetern in große Container mit 30 Kubikmetern einfach umschüttet. Das kann man sich so vorstellen, ist eine Etage höher, eine Etage tiefer. Das ist gebaut und ist schon seit 30 Jahren ungefähr gebaut und wir haben das heuer, letztes Jahr einen Mietvertrag für das unterschreiben dürfen und dürfen das jetzt weiter nutzen. Wir haben 1,5 Jahre jetzt gebraucht, um eine Genehmigung dort zu erwirken. Auf einem Platz, wo das bereits gemacht wurde, wo es bereits eine Genehmigung von einem Betrieb vorher gegeben hat. Wir müssen da zum Beispiel ein 6 Meter, oder sage ich, was hat das Quadrat, 20 Quadratmeter Flugdach außer Nutzung stellen wegen einem Brandschutz. Okay, das kann man nur verstehen. Aber da kommen so Nachfragen, wie heuer dann vor Weihnachten, Wenn wir dann dort einen Mann haben, dann wird es für einen Mann einen Aufenthaltsraum geben und dann wäre interessant zu wissen, gibt es dort eine Klimaanlage oder nicht in dem Aufenthaltscontainer? Weil wir müssen nachweisen, mit welchem Klimagas die Klimaanlage gefüllt wird. Und das sind dann für mich so Themen, wo ich mir dann denke, ich bestelle einen neuen Container mit einer neuen Klimaanlage, der wird auf den Stand der Technik sein. Aber wir kommen da natürlich dann, wenn man dann einen Paragraph liest, der über das Klimagas in der Klimaanlage geht, den Bescheid, wenn man jetzt den Bescheid erlangt. Aber dann denkt man sich dann oft, ob die Bürokratie wirklich abgeschafft worden ist, ich weiß es nicht.
Patrick, wir beide schmunzeln aber eher ein bisschen aus der Erfahrung. Kannst du da noch was dazu sagen, bitte?
Ja, das Thema war Vergabe, gell? Vielleicht kurz, weil es gerade aktuell ansteht. Das Vergabegesetz wird novelliert und das sollte ja, glaube ich, im März neu beschlossen werden. Wir haben dazu auch eine Veranstaltung geplant, der Landesinn und Bau, einfach um unsere Mitglieder zu informieren. Und wir werden das auch weitertragen, dass wir vor allem die Gemeinden auch informieren, weil es gibt doch einige Erleichterungen, vor allem was die Schwellenwerte anbelangt. Ich werde die Gelegenheit ein bisschen nutzen und daran appellieren, dass man bei den öffentlichen Vergaben, und da sind ja unsere Hauptauftraggeber unserer Mitglieder, die Gemeinden, ein bisschen getraut, regional zu vergeben. Warum ist eine regionale Vergabe so wichtig? Weil der regionale Unternehmer in der Region nicht Regionalsteuer zollt, sondern der unterstützt die Vereine, der ist im Ortsleben eingebunden, seine Mitarbeiter sind bei den Vereinen, gestalten aktiv das mit, konsumieren in der Gemeinde oder in der Region. Meistens leben die Unternehmer oder die Unternehmerfamilie auch in der Region, das heißt, es ist auch noch kürzere Wege, die werden natürlich schauen, dass ihre Umwelt in Ordnung bleibt und den sozialen Aspekt darf man auch nicht außer Acht lassen. Das ist ein gewisser Zusammenhalt und die Mitarbeiter dieser Regionalen bringen sich eben regional auch sozial sehr oft ein. Und es wäre schon höchst an der Zeit, dass man wirklich diese regionale Qualität, sage ich mal, dass das auch bei der öffentlichen Vergabe ein legitimer Wettbewerbsvorteil ist. Weil wenn das Unternehmen aus einer kompletten Region, aus einem anderen Bundesland oder aus einem anderen Land macht, dann habe ich diese ganzen Vorteile nicht mehr. Gell? Und das müsste man schon in den Vergaben berücksichtigen, ob es jetzt bei einer Direktvergabe ist oder ob es eine komplexere Ausschreibung ist. Aber diese regionalen Komponenten, die ja sehr ökonomisch, ökologisch, ideal sehr wichtig sind für die ganze Region, die müsste man einfach wirklich als legitimen Wettbewerbsvorteil anerkennen können. Und wenn man da als vergebende Stelle oder als Gemeinde, als Auftraggeber eine politische Rückendeckung dafür erhält und vielleicht Werkzeuge, wie man einfache Vergaben abnehmen kann und das rechtssicher, nachher waren wir da einen wesentlichen Schritt weiter für die gesamte jeweilige Region, Ortschaft und natürlich auch für die Betriebe.
Patrick, du hast jetzt viel im Konjunktiv gesprochen. Hast du hier schon Ansätze, die kommen werden oder die in Planung sind, ein bisschen detaillierter vielleicht?
Wir beraten auch als Landesinnungsbau gerne Gemeinden, wenn sie Sachen vergeben wollen. Es gibt da sehr gute Vergabejuristen. Das muss man sich im Detail anschauen. Nur das Bundesvergabegesetz, die neue Version zum Beispiel im Baubereich, wird ja jetzt die Direktvergabe mit vorheriger Einigung, also das Limit von 500.000 auf 2 Millionen, erhöht. Und das gibt natürlich den Gemeinden schon sehr viel Spielraum, weil bis 2 Millionen können sie schon einiges abwickeln. In einer Direktvergabe einfacher vergeben können, als wenn sie es jetzt EU-weit ausschreiben und sie können auch Einfluss drauf nehmen. Und es soll ja nicht so sein, dass das intransparent funktioniert. Das soll ruhig transparent sein. Nur die Gemeinde, der Auftraggeber soll ein bisschen die Freiheit haben, auch mitzuentscheiden, wer das macht. Und der soll die Regionalen, die sollen ein bisschen einen Pluspunkt kriegen, weil sie immerhin für die ganze Region wichtiger sein wie ein Betrieb, der vielleicht auch einmalig günstiger ist und von aus Gott woher kommt.
Edi, dazu eine Frage an dich. Du bist ja Teil eines der großen Bauwirtschaftsunternehmen hier im Land Tirol. Spielt diese regionale Vergabe auch für euch ein Thema?
Ja, auf alle Fälle. Ich kann das nur unterstreichen. Es soll einen Vorteil bringen, wenn man in der Region aktiv ist. Ich glaube, wenn jemand der Zuhörer wieder Eishockey oder Fußball oder Volleyball oder irgendwas spielt, dann er schaut einmal mit offenen Augen. Er hat wahrscheinlich auf fast jedem Fußballplatz ein Plakat von uns hängen. Man hat da regionale Verantwortung und die versuchen wir wahrzunehmen, sowohl sozial als auch für den Sport und auch für die Gesellschaft. Ich sage oft natürlich, in den großen Verfahren ist es oft so, da werden solche Kriterien hineingeschrieben, die dann einfach alle ausfüllen. Also oft versucht man das ja heute mit Reaktionszeiten festzulegen, dass man binnen 2 Stunden oder binnen 4 Stunden reagieren muss. Das füllen dann einfach alle aus. Den Nachweis, den erbringen sie dann irgendwie, weil da gibt es einen Bauleiter, der dann eben in Tirol lebt und binnen 2 Stunden kann man in Tirol eigentlich fast überall sein. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass die Gemeinden da mutiger sein können. Natürlich muss man die Bürgermeister am Ende auch verstehen, weil da gibt es oft auch kritische Stimmen, die dann sagen, ja, den kennst du, du kennst schon, der dort arbeitet, jetzt habt ihr es geschaut, dass der kriegt. Und natürlich, diese Drucksituation löst man oft schwierig auf. Da gibt es, sagen wir mal, welche, die machen noch Direktvergaben. Manche sichern sich halt extrem ab, weil sie nie irgendwie auch nur einen Anschein erwecken wollen, dass sie das jemandem geben haben, weil sie ja persönliche Sympathie hegen. Aber es muss auf alle Fälle Rücksicht darauf genommen werden, dass eben die Unternehmen lokal Steuern zahlen, dass die Betriebe Kommunalsteuern zahlen, dass die Betriebe einfach schon das Rückgrat von der Weiterentwicklung von einer Gemeinde sind. Und deswegen kann ich das, was der Patrick gesagt hat, nur unterschreiben und unterstützen. Dass natürlich wir jetzt als größerer Tiroler Bautbetrieb nicht überall als regional gesehen werden, war durchaus auch klar. Sind aber eigentlich, glaube ich, in jedem Bezirk, in ganz vielen Gemeinden Kommunalsteuerzahler und sehen uns auch als sehr lokal und regional verankertes Unternehmen. Ich glaube, das ist schon der richtige Weg, dass man diese Möglichkeiten schafft.
Das klingt gut und ich glaube, es ist ja auch im Sinne der großen Marktteilnehmer, wenn der Markt mit regionalen Anbietern gefüllt ist, weil einfach ein gewisses mehr an einer Kollegenschaft, an einem Miteinander, auch in einem positiven regionalen Wettbewerb ist, wo man ja auch voneinander dann profitieren kann. Wir sind jetzt sehr stark in dieses Vergabethema gekommen. Die Verfahrensdauer ist ja dann noch einmal ein zweites Thema. Wenn man so einmal die Vergabe, kann ich die direkt vergeben, kann ich regionale Maßstäbe in Vergabekriterien einknüpfen. Die Verfahrensdauer ist auch doch ein großes zweites Thema. Edi, aus deiner Sicht, welche Hebel könnte man hier setzen, um hier Erleichterung zu schaffen, um die Geschwindigkeit der Umsetzung von Projekten zu erhöhen?
Das fängt für mich bei der Ausschreibungsqualität an. Also wenn ich ein Verfahren beschleunigen will oder möchte, dann, also ich sage das Vergabeverfahren selbst, dann muss ich eine saubere Ausschreibung haben und früh genug damit anfangen. Es wird immer mehr diese Verantwortung zu den ausführenden Betrieben gedrängt und da entstehen natürlich dann, wenn man jetzt Dialogverfahren nimmt und Verfahren, die was in die Richtung gehen, entsteht natürlich dann immer erstens ein großer Druck, weil das Ausführungsunternehmen muss einmal schon jemanden finden, der zu den Preisen, den man bekommt, wenn man da nicht Erster wird, überhaupt die Ausführung mit einem gemeinsam vorbereitet. Und dann gibt es da zig Bieterfragen, dann gibt es da zig Möglichkeiten, wo jeder der Teilnehmer einhacken kann und wo man einfach Sachen verlängern kann. Ich glaube, dass da, wenn man das macht, muss das professionell ablaufen. Man sollte dann Experten haben, die sich auch wirklich mit dem Bauen gut auskennen, die wissen, was die richtigen Fragen sind, dann könnte man sowas beschleunigen. Ich glaube, ganz wichtig ist, der politische Wille muss zuerst da sein. Also bei solchen Projekten wäre einfach wichtig, dass die Gemeinderatsbeschlüsse, die Widmungen, die Grundstücksteilungen und alles das schon da sind, weil oft behandelt man das fast wie ein Architekturwettbewerb und dann hat man einfach Verfahrensdauern. Jetzt bemühe ich mich heuer um so ein Projekt, jetzt kann vielleicht sein, da kommt es gar nicht oder es kommt oder es gibt anders. Und da muss man einfach, glaube ich, schon nach wie vor saubere Ausschreibungen schon machen, wo ganz klar ist, was für Leistung man anbieten muss. Und dass man einfach nicht den Raum hat, dass sich diese Verfahren so verlängern können.
Jetzt bin ich ganz frech als neutraler Moderator. Der politische Wille ist ein sehr wichtiger, aber ich glaube, der Wille der ausführenden Mitarbeiter der Gemeinden und des Landes ist ja ungefähr gleich wichtig. Patrick, vielleicht ein Satz dazu von dir.
Also wenn es um Verfahrensbeschleunigungen geht bei den Genehmigungsverfahren, dann wäre jetzt die Idee von unserem Landeshauptmann mit dem Tirolkonvent, die Richtung wäre schon in Ordnung, gell? Also dass man jetzt eine gewisse, dass man die Vollständigkeit der Unterlagen prüft, ich glaube in dem Fall sind es 2 Wochen, und dann eine gewisse Frist bis zur Genehmigung, das war genau der richtige Weg. Wir haben natürlich, wenn es um die Genehmigungsverfahren geht, so angesprochen, sehr viele Etappen oft oder Hürden zu nehmen, das hat ja ein Raumungskonzept, die Flächenwidmung, dann brauchst du einen Bebauungsplan, wenn nicht von der Stadt Innsbruck gar nicht oder in anderen Gemeinden auch, wenn es um größere Projekte geht, wenn nicht überhaupt Architekturwettbewerb gefordert wird, das bremst dir ohnehin schon einmal ein Jahr von Haus aus. Wir haben halt sehr viele komplexe Themen, die da mit reinspielen. Wenn ich rein das Baugenehmigungs- oder Gewerbeverfahren nehme, nachher ist der Weg sicher der richtige, 2 bis 3 Wochen bis zur Feststellung, die Unterlagen vollständig da sind und dann eine Genehmigungsphase von, je nach Größe des Projektes, 3 bis 6 Monaten. Damit muss das abgeschlossen sein. Wichtig wäre nur, dass es auch konsequent sich zieht, wie zum Beispiel bei der Bauanzeige. Nach 3 Monaten ist sie genehmigt, wenn sie nicht behandelt wird. Weil wenn ich keine Konsequenzen daraus resultierend habe und nicht geschickt dann ist die Frist, wie sie halt leider Gottes in der einen oder anderen größeren Gemeinde derzeit schon gehandhabt wird, mit den 6 Monaten Frist, die man hätte für eine Baugenehmigung, die wären halt auch teilweise bis zu einem Jahr. Also es braucht auch Konsequenzen daraus. Aber der Weg wäre schon der richtige und das schaut eh schon zumindest in verschiedenen Bereichen
gut aus. Heute, glaube ich, wird das präsentiert zum Tirol-Konvent-Update. Wir haben am Dienstag, sage ich mal, eine Vorbesprechung zu diesem Thema gehabt. Sage ich, unsere zentralen Wünsche werden statt Hürden aufstellen, Leitern geben und auf Augenhöhe das Projekt gemeinsam behandeln. Niemand, der ein Projekt einreicht, will irgendwas Böses. Das muss man mal wegkriegen, sondern der will eigentlich eine Weiterentwicklung. Und das digitale, sage ich mal, der digitale Ablauf im Amt ist sicherlich sehr wichtig. War interessant, weil die Beamtenschaft da eigentlich der Meinung ist, und ich habe mir jetzt nicht so den Kopf darüber zerbrochen, dass viele Unternehmer das nicht wollen, ein digitales Amt. Ich kann jetzt für mich sprechen, ich würde es mir sehr wünschen, ein digitales Amt, genau das, was der Patrick sagt, die Vorprüfung und dann auch zu sehen, wenn es ein größeres Verfahren ist, wo ich mehrere Abteilungen oder Sachverständige oder Amtssachverständige brauche, bei wem ist die Ampel auf grün, bei wem ist sie auf rot, wo ist der Akt, wer bearbeitet den Akt und wie eine schnelle Vorprüfung, dann wird natürlich gesagt, die Qualität der eingegebenen Apparate ist oft nicht gut. Das wird sicherlich zu teilen stimmen. Zu teilen ist natürlich auch so, ich reiche was ein und habe immer einen Nachbesserungsauftrag, weil immer etwas verändert werden muss. Wenn ich dann sage, der hat nachbessern müssen, es war nicht gut, das ist oft nicht ganz richtig, das so darzustellen, weil das wird ja nachgebessert, weil sich oft in der Zwischenzeit was verändert hat, jemand eine andere Meinung hat. Für uns war einfach wichtig, ja oder nein, gerne mit Auflagen, gern mit wir machen ganz viel auch für Naturschutz. Überhaupt kein Thema, wir müssen wissen, was wir machen müssen, damit wir einen Bescheid erlangen können. Und das müssen wir in einer angemessenen Zeit wissen. Und dann ist wichtig, wenn die Verhandlung war, dann soll bitte der Bescheid kommen. Das ist dann ein Riesenthema, das sind oft große Bescheide. Ich will niemanden da einen Vorwurf machen, manche Behörden sind nämlich auch überlastet, da gibt es überhaupt nichts. Na, liegt der Bescheid da ja? Wie will ich nach einem Jahr, nachdem die Verhandlung war, noch den Bescheid sauber schreiben können? Dann kann man nachfragen und so. Meistens verzögert sich so ein Bescheid.
Es war jetzt ein ganz interessanter Mal Gespräch mit dem obersten Leiter einer großen regionalen Behörde, der gesagt hat, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen so agieren, weil wenn sie es nicht tun würden, würden sie ihre Pflicht verletzen. Es ist schon die oberste Aufgabe, dass man sagt, erleichtert uns die Arbeit, dann machen wir sie auch gerne leichter. Nur als Nebensatz. Jetzt haben wir uns sehr lang beschäftigt mit den Möglichkeiten und auch ein bisschen mit den Wünschen an die Politik, an die Beamtenschaft, was also die Rahmenbedingungen für Bau, für Ausschreibungen, für Genehmigungen betrifft. Heute ist sehr spannend. Wir haben einen Vertreter mit dem EDI eines sehr großen Bauunternehmens, das auch sehr stark im ausführenden Bereich tätig ist und in anderen Gewerken. Und mit Patrick einen sehr profunden planenden Baumeister. Gibt es jetzt eurer Meinung nach, und jetzt fange ich mit dem EDI an, Möglichkeiten zwischen Planung und Ausführung hier auch Wege einfacher zu machen, die also außerhalb der Wunsch oder der Interessen gegenüber der Beamtenschaft, Politiker sind, sondern wo man selber aktiv werden könnte?
Ja, also gibt es ganz sicher. Wird einerseits natürlich ein Thema, das was im Podcast vor ein paar Jahren sicher präsenter war, mit BIM. Wir tun uns einfach immer schwerer und es braucht extrem viel Leute, die 2D-Pläne. Wir müssen das fast alles Massenmodelle machen, die als 2D-Pläne Massenmodelle machen. Damit wir momentan wettbewerbsfähig sein oder wettbewerbsfähig, müssen wir jede Ausschreibung auf den Prüfstand stellen und müssen für uns ganz genau wissen, wie viel von was müssen wir bauen. Und ich glaube, wenn wir da es schaffen würden, eine durchgängige Datenbasis bzw. eine durchgängige Ausschreibungsqualität und Planungsqualität sicherstellen zu können, dann war es für die Baufirmen viel einfacher. Wir sagen natürlich auch immer zu Bauherren und zu Planern, bitte plant ein Gebäude zuerst fertig, macht einen Statikplan und gebt uns dann ein fertiges Gebäude. Es wird immer Änderungen geben, das ist ganz normal. Die Planer haben natürlich immer das Riesenthema, dass sie auch nicht gewaltig viel Zeit haben. Und man muss sich vielleicht als Bauherr oft einfach gut davor überlegen, was man bauen will, dann möglichst kompatible Daten, wobei das jetzt eben immer besser wird bei großen Projekten. Bei kleinen, wir rechnen viele ganz kleine Projekte, da kriege ich einen PDF-Plan, teilweise hat er nicht einmal Quoten. Und mittlerweile natürlich durch KI gibt es noch Veranschaulichungsbilder, die mit KI generiert worden sind. Der kommt dann bei uns ins Büro und sagt, was kostet das Haus? Und da hoffen wir sehr darauf, dass die KI jetzt besser und besser wird, dass sie aus PDF-Pläne, sage ich mal, zumindest Wassermodelle rauskriegt. Aber die Planungsqualität muss sicherlich, jetzt so wie beim Patrick, da passt die Planungsqualität, da bin ich jetzt natürlich an der falschen Stelle. Aber es gibt da sicherlich bei vielen, die ein Kunstwerk, sage ich mal, zuerst designen und was danach kommt, ist nicht mehr ihre Sorge. Und da muss man einfach, glaube ich, schauen, dass man durchgehende Qualität hinbringt. Ist für den Bauherrn besser und auch für den Ausführenden natürlich dann viel besser. Da sind die Öffentlichen natürlich zu größten Teilen sehr gut. Wenn jetzt hat natürlich eine große Wohnanlage für einen öffentlichen Bau, da wird es keine Änderung geben, da wird geschaut, sein Gebäude A, B und C gleich, kann ich meine Schallung zusammenlassen, kann ich meine Schallung umsetzen, kann ich Fertigteile verwenden. Das macht einen Bau günstiger. Und wenn ich einfach wiederholbare Tätigkeiten, ich sage, ich muss keinen Plattenbau bauen, aber wenn ich der Baufirma einfach, da hängt das Wände übereinander stehen, dass man einfach in einer effizienten Bauweise einmal versucht, den Handwerker, die wir immer noch sind auf der Baustelle, die Arbeit möglichst einfach zu machen.
Patrick, deine Meinung dazu bitte.
Ja, absolut. Ich meine, das passiert schon in sehr vielen Teilen, auch die Abstimmung zwischen ausführender Firma und Planer. Weil wir eben bei uns im Büro, wir machen ja auch nicht nur eigene Projekte, sondern teilweise Ausschreibungen auch für andere, wo wir natürlich dann ein BIM-Modell erstellen für die Ausschreibung und als IFC-Datei auch den Bietern zur Verfügung stellen. Ich höre immer wieder, es gibt immer mehr Firmen, die unsere IFCs nehmen, weil natürlich als Bieter von unserer Seite schon auch erstens sind die Systeme, wie es Redi kurz angesprochen hat, nicht immer alle kompatibel und die IFC, wenn ich die ausgibt, werden halt doch einige Daten verloren oder gerne verloren. Und wenn ich das Modell übernehme, dann muss ich es halt auch überprüfen und ich muss mich ein Stück weit darauf verlassen, dass die Qualität, die man da liefert, auch stimmt oder dass die Bauteile alle richtig bezeichnen, mich auf das auch verlassen kann, wenn ich das übernehmen will. Ja, das wird in Zukunft wahrscheinlich besser werden, das erleichtert die Angebotsphase bei den Firmen. Aber wo wir oft abstimmen mit ausführenden Firmen, sind natürlich im großvolumigen Bau geht es ja oft auch um Geschwindigkeit. Gell? Wie schnell kann ich ein Gebäude errichten? Und da muss ich natürlich in enger Abstimmung im ganzen Planerteam sein. Ich muss ja die Haustechnik gleich schnell mitziehen können, wie es wichtig ist, wie der Redi beschrieben hat, wie ich die Schalung mehrfach verwenden kann, wie kann ich Personal einsetzen, welche Teile nehme ich vorgefertigt oder halbfertig Teile, Hohlwandelemente, Holdildecken oder Aufbetondeckenelemente. Und die Kombination nachher durchzuspielen, qualitativ mit Zeit, mit wie schaut die Raumausstattung aus, das ist schon eine spannende Aufgabe, das machen wir auch gern. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein Hotel baue oder ob ich einen fünfgeschossigen Bürokomplex errichte oder Industriehalle. Da brauche ich überall andere Materialien und ich kann die Geschwindigkeit als auch die Qualität im Vorfeld schon beeinflussen. Leute braucht es halt ein gutes Team und es braucht Leute, die beide Seiten verstehen, die Planerseite und die Ausführungsseite und was ist in der Vorfertigung an Fertigteilen und so weiter überhaupt produzierbar, lieferbar und noch die Kosten darf man ja nicht vergessen, dass das auch noch in Kostenrahmen bleibt. Und das sind total spannende Bereiche, die man einfach narrisch taugen. Haben wir einige Projekte schon gemacht, wo man mit den ausführenden Firmen und mit dem ganzen Planerteam einfach ein Konzept, das nachher gleich einmal 20% an Bauzeit erspart bei 3-4% mehr Kosten. Das stellt man halt dem Bauherrn gegenüber und sagt, du, wir können das Projekt beispielsweise 3 Monate früher übergeben, wenn wir die Bauweise nehmen, dafür steigen die Kosten um 5%, aber durch die Mieteinnahmen oder durch die frühere Inbetriebnahme der Einnahmen, da spart er sich vielleicht unter Umständen mehr und in der Qualität hat es keine Auswirkung, beziehungsweise die Qualität ist gleich gut oder zum Teil sogar noch besser. Und das sind einfach lässige und spannende Aufgaben, die man halt bei uns Gott sei Dank hat.
Ich möchte jetzt zum Schluss dieser Folge kommen. Es ist sehr kurzweilig, mit euch zu diskutieren. Man merkt, man hat zwei absolute Vollprofis in ihren Bereichen, die hier miteinander sprechen. Wenn ich Resümee kurz ziehen darf, die digitale Planung wird mehr werden und es wird sie mehr brauchen. Und ich glaube, es kann hier nur eine Einladung geben, auch an Kolleginnen und Kollegen aus der Bauwirtschaft, aus der Ausführenden und der Planenden, dass das Zukunft sein wird. Es wird auch einfacher werden. Und zum Zweiten möchte ich noch einmal zurückkommen zum Beginn unseres Gespräches die regionale Vergabe und die Geschwindigkeit der Verfahren. Das sind sowohl für das Bauunternehmen Fröschl, für das Edi Fröschl heute bei uns sitzt, als auch für die Landesinnung Bau, für den Landesinnungsmeister Patrick Weber, ganz wichtige Bereiche. Ich danke euch jetzt für eure Zeit, die wir hier sprechen durften, und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten bei unserem nächsten Podcast auf Baukurs. Dankeschön an meine Gesprächspartner. Edi, danke für die Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Und Patrick, dir danke, dass du diesen tollen Podcast für die Bauwirtschaft gestaltest, in dem so viel mit guten Gesprächspartnern abdiskutiert wird. Dankeschön.
Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Edi.
Das war Auf Baukurs, der Podcast für die Tiroler Baubranche. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt auf Baukurs.